Wie sich dieses Verständnis von Staat, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sowie deren Verhältnis untereinander in den letzten 50 Jahren entwickelt hat, ist das Thema des nun folgenden Vortrags. Professor Unterwede ist stellvertretender Direktor des Deutsch-Französischen Instituts in Ludwigsburg, das vor einigen Monaten seinen 60. Gründungstag. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen. Ich bin gespannt.
Vielen Dank, Herr Klönemann. Sie haben schon erstens erwähnt, wo ich herkomme. Das Deutsch-Französische Institut ist ein Forschungsinstitut, ein Informationsinstitut, hat eine der besten Fachbibliotheken zum gegenwärtigen Frankreich und zum deutsch-französischen Beziehungen. Da können Sie auch per Internet, auch sozusagen aus der Ferne in unseren elektronischen Katalogen gerne mal schauen, können auch sehr, sehr viel auch themenspezifisch dort Recherchen anstellen. Das Ganze unter www.dfi.de. DFI steht für Deutsch-Französisches Institut. Und da finden Sie eigentlich auch alles weitere Wissenswerte über unser Institut. Vielleicht noch das: Wir sind ein eingetragener Verein, sind so im Grunde genommen ja, so ein Mittelding, so ein Zwitterwesen oder, wenn man es vornehmer ausdrückt, ein Relais zwischen Wissenschaft und Politik, Wissenschaft und Praxis. Weil unser Auftrag schon ist, einerseits wissenschaftliche Analyse zu betreiben, Dokumentation zu betreiben, aber eben auch diese Ergebnisse dieser Analysen immer wieder rückzubeziehen auf Bedürfnisse der Praxis. Deswegen bei uns sehr oft Fortbildungsveranstaltungen wie die heute, das könnten aber auch ENA-Studenten, das könnten hohe Verwaltungsbeamte aus Deutschland oder aus Frankreich sein, Kolloquien, deutsch-französische Fachtagungen, in denen wir bestimmte Berufsgruppen zusammenbringen. Das können Studienreisen sein, die wir zum Beispiel für Journalisten machen. Und es können überhaupt sehr viel Arbeit mit Medien sein, mit vor allem mit Presse und mit Rundfunk. Das ist also unser Auftrag. Und er ist im Grunde so ein bisschen in beide Seiten. Frankreich den Deutschen erklären, Deutschland den Franzosen erklären, dort zu den deutsch-französischen Beziehungen Stellung nehmen. Und das ist eine spannende Tätigkeit, weil sie eben nicht rein wissenschaftlich ist, sondern eigentlich immer wieder, auch das als Institut, wir uns immer wieder fragen müssen, was passiert eigentlich gerade in der Welt, wo sind die wichtigen Themen, wo sind die spannenden Themen und wo braucht man Hintergründe, wo braucht man analytisches Know-how, um diese Hintergründe zu verstehen, beziehungsweise wo können wir eigentlich unser Know-how sinnvoll einbringen. Wir müssen schlichtweg immer beweisen, dass wir nützlich sind. Ich sage es mal immer etwas spöttisch, jetzt nicht zu Ihnen, sondern zu anderen. Wir sind eben keine wohlbestallten Akademiker und Beamten im Staatsdienst, sondern wir sind ein e.V., der kann jederzeit, kann er von heute auf morgen seine Subventionen durch das Auswärtige Amt oder durch das Land Baden-Württemberg verlieren, wenn wir nicht gut genug sind, wenn wir nicht reaktiv und sogar auch proaktiv bleiben. Das hält aber auch jung und fit und wie gesagt, wir existieren seit 60 Jahren und wie der Franzose sagt, on vieillit bien, pourvu que ça dure. Gut, ich habe Ihnen noch drei Sachen mitgebracht aus eigener Produktion zum Thema heute. Ich lasse die Bücher gleich mal rumgehen. Das eine, manche kennen ihn vielleicht, der Länderbericht Frankreich, den ich zusammen mit dem Kollegen aus Trier, Adolf Kimmel, geschrieben habe. Der hat den großen Vorteil, dass Sie ihn fast umsonst bei der Bundeszentrale für politische Bildung bekommen, auch in größeren Sätzen. Das zweite ist das Frankreich-Jahrbuch, das das Institut seit 1988 herausgibt und was in jedem Jahr einen Themenschwerpunkt hat und vielerlei anderer nützlicher Inhalte. Und wir haben proaktiv, sagte ich vorhin, wir haben im Jahr 2007 unsere Jahrestagung dem Thema 50 Jahre Fünfte Republik gewidmet. Jeder weiß, dass die Fünfte Republik erst 1958 entstanden ist, aber da wir wussten, dass zwischen Tagung und Publikation immer mehr als ein halbes Jahr vergeht, haben wir eben im Frankreich-Jahrbuch 2007, das wie immer erst Anfang 2008 erschienen ist, einen Themenschwerpunkt 50 Jahre Fünfte Republik. Und dann habe ich zusammen mit einem weiteren Trierer Kollegen Joachim Schild, es war eigentlich eine Festschrift für den Kollegen Adolf Kimmel, ist aber eigentlich ein Sammelband, der sich sehr konzentriert um Frankreichs Fünfte Republik kümmert, wo es eben, wir haben als Untertitel geschrieben, ein Regierungssystem im Wandel, weil natürlich diese Fünfte Republik, ich denke, das haben Sie auch behandelt, seit sie existiert, immer schon gleich totgesagt wurde. Die Debatte über die Sechste Republik, die manche Politiker, mit denen manche Politiker sich also eine Vorteile im politischen Wettkampf versprechen, das ist ein alter Hut. Diese Fünfte Republik ist schon so oft totgesagt worden, so oft fundamental kritisiert worden, und sie hat es eigentlich immer wieder geschafft, sich anzupassen und sich zu bewähren. Ich halte sie nicht unbedingt für ideal, aber sozusagen diese Totengräbermentalität, mit der man sehr oft dieses System abgetan hat, schon deswegen, weil es übrigens in viele Klassifikationssysteme der vergleichenden Politikwissenschaft nicht passt. Ich kenne unglaublich viele Diskussionen zwischen Kollegen, die sagen, das ist ein Twitter-System, das ist halb parlamentarisch, halb präsidentiell. Und ich habe einen Kollegen, der immer dann fuchsteufelswild wird und sagt, das stimmt nicht, das ist ein parlamentarisches System mit präsidentiellen Elementen und so. Also Sie sehen, man kann sich unglaublich streiten, weil man eben nicht so genau weiß, wo es reingehört. Da hat man es eigentlich mit dem britischen Parlamentarismus, selbst mit dem deutschen und dem US-Präsidentialismus einfacher. Ja, das gebe ich einfach mal rum. Ich sage noch dazu, dass der Vortrag weitgehend basiert auf dem Beitrag, den ich in diesem schmalsten Band geschrieben habe, die Fünfte Republik, ein Regierungssystem im Wandel. Wenn Sie also das interessiert oder Sie auch mehr oder es etwas genauer wissen wollen als das, was ich hier jetzt frei vortrage, dann können Sie das auch gerne dort nachsehen. Und ich habe für später, habe ich Ihnen die Quintessenz meines Vortrags in Form von drei Textsynopsen zusammengefasst. Die verteile ich Ihnen dann aber später, sodass Sie da also auch nicht immer alles mitschreiben müssen. So, das vorweg. Eigentlich ist meine These eine relativ einfache. Ich möchte Ihnen eigentlich heute erzählen, wie das im Verhältnis Staat einerseits, Wirtschaft und Gesellschaft andererseits, Frankreich eben ein besonderes System, ein besonderes Wirtschafts- und Sozialmodell hatte, das man als etatistisch, also staatszentriert nennen kann, dass die Fünfte Republik im Grunde genommen der Geburtshelfer dieses Etatismus war. Man kann vielleicht auch von einer zweiten Geburt sprechen, das werde ich noch erläutern. Und wie dieses etatistische System, dieses sehr stark auf den Zentralstaat fokussierte System, sich im Laufe der Fünften Republik langsam aber sicher und sehr schmerzhaft und sehr widerspruchsvoll verändern musste und auch verändert hat. Und am Ende wird eben die Frage stehen, kann man sozusagen das eine Etikett Etatismus abziehen? Ja, wird man wohl, es ist weitgehend demontiert. Die Frage ist, was klebt man anstelle des Etatismus hin? Und gut, manche Leute würden sagen, stimmt doch gar nicht, wenn man Sarkozy anguckt, dann stimmt der Etatismus immer noch. Das zeigt aber eben auch die Vielschichtigkeit dieser Problematik. Und Sie werden auch sehen, warum. Es ist in der Tat so, dass Frankreich auf der Suche nach einem neuen Modell ist, dass auf der Expertenebene eigentlich sehr viele Elemente schon da sind, aber es fehlt eigentlich so an dem Grundkonsens, der auch von der Politik oder auch von den großen gesellschaftlichen Akteuren getragen würde, sodass man eben im Augenblick eigentlich in einer sehr widersprüchlichen Situation ist. Vorweg noch zwei, drei Sachen. Herr Kühlmann hat schon ein bisschen auf die sozusagen Verbindungslinien hingewiesen zwischen Fünfte Republik und Wirtschaft und Gesellschaft. Wenn Sie so wollen, es gibt ja unterschiedliche Zeithorizonte. Ich nehme einfach mal drei, die in unserem Zusammenhang wichtig sind. Der Horizont der politischen Kultur, des republikanischen Politikmodells, das ist im Grunde genommen, sag mal, sehr, sehr langfristig. Das kann man im Grunde genommen fast ansetzen mit der Französischen Revolution oder mit der Zeit danach, dass eben dieses spezifische Modell des Republikanismus mit wesentlichen Kennzeichen, also etwa der zentrale Staat, Zentralismus, die Rolle der Nation, die Rolle der Republik, der republikanische Pakt zwischen Bürgern und Gewählten und in unserem Zusammenhang eben sehr wichtig, Schwäche der Zwischengewalten und die hervorgehobene Rolle des Staates und die Betonung des Primats der Politik. Die Politik, die eben sozusagen politisch legitimierten Gewählten sind eben legitimiert und haben die Aufgabe, fast sogar die Pflicht, eben die Wirtschaft und Gesellschaft in die richtigen Bahnen zu lenken. Und diese Betonung des Primats der Politik ist, die Sie immer wieder finden, Sarkozy ist Reinkultur, aber er ist nicht der Einzige. Sarkozy, der vor kurzem mal sagte, ist es nicht nur mein Recht, als damals noch als Finanzminister, den Alstom-Konzern, den französischen Alstom-Konzern zu schützen und ihn vielleicht vor den unfreundlichen Siemens-Übernahme zu schützen. Es ist sogar meine Pflicht, das zu tun. Es ist die Pflicht der Politik, das zu tun. Und ich bringe, da ich schon dabei bin, noch eine kleine Anekdote. Jospin, eine wunderschöne Anekdote, die für mich zeigt, diesen Inbegriff dieser politischen Kultur, der Volonté Générale und der Politik als Träger, der Volonté Générale, die dann insofern auch über Wirtschaft und Gesellschaft steht. Jospin, Premierminister, ist abends zusammen mit einer Runde von Konzernlenkern aus Frankreich. Man redet über dies und jenes. Die Konzernlenker bringen natürlich auch ihre Kritik vor und unter anderem geht es immer wieder um die 35-Stunden-Woche, les 35 heures, nicht? Die Jospin per Gesetz von oben von 40 auf 39 auf 35 herabgesetzt hat. Und da klagen die ihm ihr Leid, Jospin antwortet und dann macht ein Konzernlenker etwas, was man eigentlich nicht tut. Er ergreift nochmal das Wort und sagt, ah oui, quand même, Monsieur le Premier ministre, diese 35-Stunden-Woche, das ist Gift für unsere Wirtschaft, das ist wirklich sehr, sehr schwer. In dem Moment unterbricht ihn Jospin und sagt, Monsieur, Sie vertreten die Interessen Ihrer Aktionäre, ich vertrete das Interesse Frankreichs. Ja? Und da haben Sie in a nutshell dieses Selbstverständnis der französischen Politik, nicht weil Jospin meint, weil er abgehoben ist oder weil er irgendwie die Bodenhaftung verloren hat, das verlieren sie auch oft, aber sondern, oder weil Sarkozy größenwahnsinnig ist, sondern weil sie sich als Vertreter, als legitime Vertreter dieser Volonté Générale verstehen, die eben, wie gesagt, nicht nur das Recht, sondern eben die Pflicht hat, für das Allgemeinwohl zu sorgen, gegen Partikularinteressen. Und die Schwäche der Zwischengewalten, das sind eben all das, was aus französischer, republikanischer Sicht Partikularinteressen sind. Parteien, Regionen, nicht? Die französische Demokratische Republik hat sich unter anderem eben auch gegen föderale, antirepublikanische Bestrebungen durchgesetzt und Verbände. Nicht? Das ist Verbände, die Gewerkschaften, Unternehmerverbände, ist sozusagen, hat immer ein bisschen den Geschmack des Illegitimen oder des nicht ganz Sauren. Im Übrigen Verbände, wir sind eine Verbänderepublik, da gibt es eine ganze Literatur dazu. Es gibt kein neutrales, wirklich neutrales Wort, was den Begriff der Verbände im Französischen fasst. Es gibt Groupe de Pression, Lobby. Ja, das hat alles schon so ein Geschmäckle, wie wir sagen würden. Also gut, das ist aber, wenn Sie wollen, politische Kultur in einer sehr, sehr langfristigen Perspektive. Und ich würde mal behaupten, dass viele Elemente dieser politischen Kultur, dieses Politikmodells, Rosan Ballon würde sagen, le Modell Politique Français, das finden Sie bis heute. Dann haben Sie, und da haben Sie, glaube ich, heute Morgen drüber gesprochen schon, die politischen Regime, die politischen Zeithorizonte. Ne? Dritte Republik, 1800, weiß nicht, was Sie sagen, 71 oder 77. Bitte? 70, ne? Also genau, also nicht erst mit Macron, sondern ab 70, 70 Jahre lang Dritte Republik, dann der Einschnitt der Besetzung, Resistance, Occupation, Collaboration, Resistance, Vierte Republik, Fünfte Republik. So, und dann haben wir, und jetzt kommen wir zu meinem dritten Punkt, der dann auch mit meinem Thema zu tun hat, die ökonomischen Konjunkturwellen, langen Wellen. Da haben Sie im Grunde genommen die Zeit fast wieder etwa der Dritten Republik, eine Zeit, in der die Frankreich im Grunde genommen die begonnene industrielle Revolution irgendwo stecken bleibt, versackt, versumpft. Das können Sie bei Michel Vinoc hervorragend nachlesen, wie eben hier eine ganze Gesellschaft ihr politisches System eigentlich auch auf das Ideal der Zwei-Kinder-Familie, auf das Ideal der Kleinen gegen die Großen, auf Stabilität statt Dynamik setzt und wo auch eine ganze Gesellschaft und auch ein ganzes Unternehmertum eigentlich ja irgendwo sich begnügt mit dieser kleinen, vorindustriellen, traditionalistischen Wirtschaftsweise. Und das 1940 wird das im wahrsten Sinne des Wortes hinweggefegt. Frankreich hat ja nicht nur 1940 eigentlich einen Krieg verloren, weil sie im Grunde noch mental und auch materiell den Zweiten Weltkrieg mit dem Mittel des Ersten bestreiten wollten, sondern es ist auch, und das haben Leute wie de Gaulle und andere sehr schnell erkannt, es ist auch der Kollaps einer Gesellschaft und einer Wirtschaft, die in den Jahrhundert bis 1940 eigentlich in einen fast hoffnungslosen industriellen Entwicklungsrückstand gegenüber den wichtigsten Nachbarn geraten war. Bevölkerungsentwicklung fast stagniert, in 70 Jahren glaube ich nur 1 Million Zuwachs und so weiter, während eben der deutsche Nachbar sehr dynamisch war. Also ein eigenartiger Kontrast, Dritte Republik eigentlich schon eine sehr demokratische Verfassung, eine demokratische Republik, während wir noch Sozialistengesetze, Dreiklassenwahlrecht und autoritäres Regime haben, aber in der sozioökonomischen Entwicklung ist im Deutschen Reich die Dynamik, die Industrialisierung, die Verstädterung, die Herausbildung der modernen Leitsektoren in der Industrie und ist Stagnation und Beharrung in Frankreich. Das alles kommt 1940 in dieser Niederlage zum Tragen. Schon im Grunde während der Besatzungszeit gibt es die intellektuellen Zirkel, die sagen, wie soll es eigentlich weitergehen nach der Befreiung. Da werden im Grunde genommen wird schon vorbereitet, was dann ab 1944 nach der Befreiung als zweite lange Welle läuft, nämlich die Trente Glorieuse, die 30 glorreichen Jahre, weil nämlich 1944 die neuen Eliten, die an die Macht kommen, ob es die Politik ist, ob es die Wirtschaftsführer sind, die noch weniger, aber die hohen, die neuen Technokraten, die hohen Beamten, alle sagen, wir müssen den Anschluss an die Moderne unserer Nachbarn finden. Und Jean Monnet, der nicht nur der Schöpfer Europas, sondern auch der Schöpfer der Planification, fasst das in dem Slogan zusammen, Modernisation ou décadence. Excusez du peu, entweder Modernisierung, entweder schaffen wir es jetzt in einem wahren Sprung in die Moderne, in einem nachholenden, beschleunigten Modernisierungsprozess uns auf die Höhe unserer Nachbarn zu bringen, oder wir werden in der Dekadenz versinken. Und insofern beginnt nach 1944 ein ungeheurer Sprung in die Moderne, ein unheimlich breit angelegter Modernisierungsprozess in Wirtschaft und Gesellschaft. Sie hatten es schon angedeutet, 44 oder nach 44 Verstaatlichungen, Einführung einer Planification, aber es ist sozusagen eine Modernisierungspolitik, wo alle sagen, es muss vom Staat gelenkt, gesteuert und geleitet werden, weil der französische Kapitalismus eigentlich und die Unternehmer in den Jahrzehnten davor eigentlich nicht so furchtbar dynamisch gewesen waren und eigentlich nicht gezeigt hatten, dass sie es packen könnten. Außerdem hatten sich einige mit den Nazis angelegt. Also es gab viele Gründe zu sagen nach 44, die Modernisierungsaufgabe ist eine nationale Aufgabe, sie ist überwiegend eine staatliche, eine öffentliche Aufgabe. Und da haben sie die Geburtsstunde einerseits rasanten ökonomischen Entwicklung und eines rasanten ökonomischen Strukturwandels, der wirklich, und deswegen Trente Glorieuse von Forestier, dieser Begriff, in 30 Jahren wirklich Frankreich einen Sprung macht in die Moderne, moderne Entwicklungen durchmacht, für die Deutschland sicherlich mindestens die doppelte Zeit, wenn nicht sogar länger, gebraucht hat. Nicht? Ein sehr relativ erfolgreicher Modernisierungssprung, der aber durchaus seine Nebenwirkungen und auch hatte, über die ich noch sprechen möchte. Also Sie haben sozusagen vor 1944 diese Stagnationsperiode, als Reaktion darauf dann diese Modernisierungsperiode, die, und das ist ein Kennzeichen für den französischen Weg, eine staatlich von oben gelenkte Modernisierung war. Modernisierung von oben habe ich das mal genannt. Trente Glorieuse, wie der Name schon sagt, 30 Jahre, das ist sozusagen die glorreiche Zeit bis zum ersten Ölschock, 1943-1974. Es gibt einen anderen Autor, Nicolas Bavarez, der hat gedacht, was Forestier kann, kann ich auch. Und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Les Trente Piteuses, die 30 erbärmlichen Jahre. Hat sich aus gutem Grund nicht durchgesetzt, weil man nicht sagen kann, dass die letzten 30 Jahre nur piteus, nur erbärmlich waren. Natürlich haben wir das Ende des Wachstums. Natürlich haben wir das Ende der Vollbeschäftigung, haben Massenarbeitslosigkeit, Prekarität, haben wachsende wirtschaftliche Probleme und Schwierigkeiten der Anpassung. Aber es gab auch Wachstum, es gab auch positive Veränderungen. Es gibt einfach, ich würde das einfach nennen, als 30 Jahre einer schwierigen, widersprüchlichen Anpassung Ablösung sozusagen von dem alten etatistischen Modell, was ausgedient hat, manche haben es noch nicht kapiert, und die widersprüchliche Suche nach einem neuen Modell. Und da steckt Frankreich ja nicht immer noch drin. So, diese drei Temporalitäten, ne, politische Kultur sehr lang, die drei Republiken und dann die sozioökonomische Entwicklung, die hilft verstehen, warum ich jetzt 58 einsetze. Es gibt eine glückliche Verbindung meines Themas mit dem der 5. Republik. 1958 ist irgendwie so eine Art Schlüsseldatum in der französischen Nachkriegsgeschichte, nicht nur durch den Übergang von der 4. zur 5., sondern auch, weil de Gaulle, vielleicht noch drei andere Sachen. Erstens einmal beginnt 1958 der Eintritt, die schrittweise Entwicklung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, ne, Zollunion, ab 01.01.1958. Zweitens mal können Sie damit nehmen 58, 62 die Entkolonisierung, die dann 62 abgeschlossen ist, Frankreichs. Beides, EWG und Entkolonisierung, stellt die französische Wirtschaft vor neue Herausforderungen. Sie war vorher unter einer Art Käseglocke des Protektionismus und des Handels mit geschützten Märkten der eigenen Kolonien. 40% des Außenhandels Frankreichs wurde mit den Kolonien vor 58 gemacht. Also das heißt, Konkurrenz gleich Null, das war sozusagen Heimatmärkte. Ab 58, 62 neue Herausforderung, Öffnung der Wirtschaft und sich einstellen auf internationalen Wettbewerb. In gewisser Hinsicht kann man sagen, dass 58 ja, wenn Sie so wollen, Nachholen dessen ist, was man eigentlich schon hätte 46 oder 44 machen müssen. Zibora hat das mal so gesagt, dass es einen sehr deutlichen Kontrast gab zwischen der gesellschaftlichen Verjüngung, der ökonomischen Prosperität und dem brillanten technologischen Fortschritt einerseits und dem aus der Instabilität sich ergebenden Immobilismus des politischen Regimes andererseits. Nicht? Die Vierte Republik mit ihrer Parlamentsherrschaft und ihren wechselnden kaum mehr als 6 Monate im Schnitt, glaube ich, Lebensfähigkeit habenden Regierung, war schlicht nicht geeignet, um den Notwendigkeiten eines modernen, modernisierenden Interventionsstaates moderner Prägung, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und auch deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen ist im Grunde genommen de Gaulles Schaffung eines exekutivlastigen, aber immerhin eines Staates, in dem die Exekutive große Handlungsfreiheit hat, in dem Stabilität einkehrt, ist eben auch durchaus eine Wendemarke, eine Wegemarke für die wirtschaftliche Modernisierung nach 1944, wenn Sie so wollen. Deswegen sprach ich von zweiter Geburt. Die fünfte ist ein Geburtshelfer des Etatismus, hatte ich vorhin gesagt. Gut, im Grunde ist der etatistische Weg nach 1944 schon angelegt, mit den Verstaatlichungen, mit der Planification, mit der Herausbildung einer modernen Verwaltungselite. Aber 1958 wird es nochmal getoppt durch de Gaulle, der eben auch sofort sieht, ich öffne Frankreich zum europäischen Wettbewerb, ich entkolonisiere Frankreich. Diese französische Wirtschaft, die im Grunde in den Anfängen oder mittendrin in ihrer Modernisierung steht, ist noch nicht stark genug, um der Konkurrenz etwa der deutschen und der britischen Wirtschaft standzuhalten. Also muss ich diesen Öffnungsprozess ergänzend durch eine verstärkte Modernisierungspolitik. Und das beginnt dann unter de Gaulle in den 60er Jahren. Eine Wachstumspolitik, forcierte Wachstumspolitik, eine Konzentrationspolitik, also vollkommener Kontrast zu Deutschland, eine Politik staatlich geförderter Konzentration in der Industrie, weil man eben schon damals der Größe anhängt und denkt, also wir brauchen große französische Konzerne, die eben im Weltmaßstab groß genug sind, um bestehen zu können. Deswegen betätigt sich der Staat als Agence de Mariage oder zwingt auch teilweise private Firmen zur Fusion. Die Entstehung einer modernen Industriepolitik, nicht, die eben, ich nenne gerne immer den von Elie Quen, einem französischen Industrieexperten genannten Buchtitel wiederum, Le Colbertisme High-Tech, High-Tech-Colbertismus, nicht, die Entwicklung von High-Tech-Industrien wie Ariane, zivile Kernkraft Hochgeschwindigkeitszüge und andere Branchen praktisch von null auf durch gezielte staatliche Forschungsförderung, gezielte staatliche Förderung der Entwicklung der Produktreife, gezielte staatliche Förderung der Unternehmen, die das dann produzieren, bis hin zum Verkauf, wo der Staat im Grunde genommen eine Art Handelsvertreter für die Flugzeuge, Waffenindustrie, Raketen und was auch immer dieses französischen Hightech-Kolbertismus ist. Also aus einer Hand sehr stark staatlich orientiert und natürlich auch durch staatliche Vorstellungen, nicht, gemacht. Also modern war das, wo sich die Politiker vorgestellt haben, das ist modern. Concorde, ja, in 3,5 Stunden über den Atlantik. Ganz toll, das müssen wir haben und wir sind sozusagen vorne dran. Da kommt ein anderer Gesichtspunkt französischer politischer und Wirtschaftskultur zum Vorschein. Technologische Prouesse, wenn man sagt, also technologische Exzellenz, ist sozusagen etwas, was in Frankreich fasziniert, dass solche Dinge auch rentabel sein müssen, verkauft werden müssen, ihren Markt finden müssen. Ja, das ist zwar auch wichtig, aber eigentlich nicht so. Ne? Also lieber Concorde bauen, hurra pour la France, ein Vorzeigeobjekt, ist ein Prestigeobjekt. Und ob das Ding dann nachher sich verkauft, ob es rentabel ist, ob es eine Zukunft hat, das sehen wir dann später. Bei Concorde weiß man, was draus geworden ist. Und es gab viele Flops in dieser Politik auch, aber auch einige Vorteile. Also ein Staat, der unter de Gaulle in einer Weise und in einer Intensität sich in die Wirtschaft einmischt und diese Wirtschaft lenkt, wie man sie in Deutschland in dieser Form nicht gekannt hat und auch nicht haben wollte und, ich sage auch dazu, nicht unbedingt haben musste. Ich will Ihnen einfach noch jetzt, und das können Sie dann auch nachlesen, nochmal kurz sagen, was ist sozusagen im Bereich der Wirtschaft, der Gesellschaft, auch das Verhältnis Zentralstaat, Territorium und vielleicht auch Europa. Was sind da die Leitbilder und die Merkmale dieses Etatismus? Bei der Wirtschaft ist klar, der Staat versteht sich als Modernisierungsagentur. Der Staat hat die Aufgabe der Modernisierung von Wirtschaft und Gesellschaft und das Primat der Politik, nicht, dieses alte Element der französischen politischen Kultur, kommt hier voll zur Geltung. Was sind die Merkmale? Reglementierte Sektoren, unglaublich viele Wirtschaftssektoren sind reglementiert. Preiskontrollen, fast alle Industriezweige müssen ihre Preise mit dem Wirtschaftsministerium oder dem Industrieministerium verhandeln. Etwa das Kreditwesen ist unglaublich reglementiert. Es gibt unterschiedliche Zinssätze, weil der Staat die Zinssätze je nach Entwicklungsprojekten, Städtebau, Wohnungsbau, industrielle Entwicklung, Infrastrukturentwicklung, der Staat moduliert verschiedene Zinssätze, um eben sein Ziel der wirtschaftlichen Entwicklung voranzubringen. Dabei tut er sich umso leichter, als 90% des Banken- und Versicherungssystems verstaatlicht sind, seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Alle großen Banken, alle großen Industrie, alle großen Versicherungsunternehmen sind nationalisiert. Der Staat hat also sozusagen Einfluss auf gerade den Banken- und Versicherungssystem, auf das Finanzsystem, um die Finanzierung seiner groß angelegten Modernisierungsprojekte zu gewährleisten. Weil Modernisierung, was hieß das? Es hieß unter anderem Aufbau eines modernen Transportsystems, Schienentransportsystems, Aufbau einer modernen Energieversorgung. Also es waren auch oft große Infrastrukturprojekte, die eben viel Geld gekostet haben. Und weil man eben so relativ schnell industrialisierte, setzte eine Landflucht ein nach 1945 in Frankreich, die ihresgleichen suchte. Wir hatten in Frankreich 1946 noch etwa 36% der Menschen waren noch in der Landwirtschaft tätig. Nicht? Und mit der beginnenden Durchindustrialisierung im Zuge der Trente Glorieuse wandern diese Leute jetzt also alle ab. Wo gehen sie hin? Nicht? Sie haben diese Süd-Nord- oder Südwest-Nordost-Trennung. Die gehen aus diesen großen ländlichen Bereichen im Südwesten, gehen in den Pariser Großraum, gehen in den Osten, Lyon, in die großen industriellen Ballungszentren, vielleicht auch in den Norden. Das bringt das nächste Problem mit sich, wenn man so viele Menschen sozusagen in relativ kurzer Zeit sich fortbewegen, aus ihren Dörfern weggehen, da braucht man möglichst schnell viele Wohnungen, Stadterweiterungen. Und diese Stadterweiterung, deren Ergebnisse Sie heute in jeder französischen Mittelstadt aufwärts besichtigen können, das ist wiederum eine staatlich, zentralstaatlich gelenkte Angelegenheit, weil man eben, weil der Staat eben einfach sieht, okay, wir wollen Industrie aufbauen, da brauchen wir die Arbeitskräfte, die Städte brauchen Wohnraum, also ist das dann der Beginn der Trabantenstädte, wie wir sie heute kennen. Industriepolitik, ein Begriff, der in Frankreich eben untrennbar verbunden ist mit diesem Modernisierungsimpetus, notwendigen Modernisierungsimpetus, weil im Grunde genommen Frankreich nach 45, warum waren sie unterentwickelt? Weil sie eben noch stark agrarisch waren, kleinindustriell und nur wenige moderne Industriezweige existierten. Natürlich gab es Renault, natürlich gab es erste Anfänge der Flugzeugindustrie, aber es war im Grunde genommen doch, es waren fast Kathedralen in der Wüste. Also es war schon eine Modernisierung, hieß für die Verantwortlichen in erster Linie Industrialisierung. Deswegen Industriepolitik und Großprojekte, ich sagte es schon, die Großprojekte des Hightech-Kolbertismus. Sie können, wenn Sie jetzt mal einen Sprung machen und sagen, gut, Wirtschaft und Gesellschaft, Wirtschaft und Verbände würden wir in Deutschland sagen. Also auch da haben Sie als Leitbild, habe ich es mal formuliert, der Staat ist der Garant des Gemeinwohls gegenüber den Partikularinteressen der Interessenverbände, der Gewerkschaften, der Unternehmerverbände oder auch der Branchenverbände. Und daraus ergibt sich ganz klar ein Führungsanspruch des Staates gegenüber den Verbänden, was in manchen Fällen gibt es so etwas wie bei uns, eine Art selektiv praktizierten Korporatismus, vor allem mit den Agrarverbänden, aber ansonsten doch sehr, sehr stark ein Modell, wo der Staat über der Gesellschaft steht und über den Vertretern der Gesellschaft. Im Übrigen sind die Vertreter der Gesellschaft überhaupt nicht so gut organisiert wie bei uns. Wir haben fast oft bei uns in der Regel in Deutschland Spitzenverbände, die repräsentativ sind für ihren Bereich. Und wir haben in Frankreich sehr oft schlecht organisierte, nicht sehr repräsentative Verbände, die dann im Grunde genommen, sag mal, die Verbände zwischen dem Individualismus der einzelnen Unternehmer oder auch der Arbeitnehmer und dem Führungsanspruch des Staates können die Verbände nicht so richtig sich entfalten. In der territorialen Entwicklung ähnlich. Der Staat ist der Garant des territorialen Zusammenhalts, la cohésion territoriale. Und das finden Sie auch als Denkfigur bis heute. Wenn es darum geht, noch einen weiteren Schritt in der Dezentralisierung zu machen, da haben Sie sofort, übrigens links wie rechts, und selbst bei Leuten, die für Dezentralisierung sind, sofort irgendwo ein Punkt, wo gesagt wird, ja halt. Nicht zu viel Freiheiten an die Region, weil wenn das losläuft, dann könnten ja die Regionen sich auseinanderleben. Es könnten Ungleichheiten entstehen zwischen den Reichen und den Armen. Das kann es natürlich nicht sein. Es muss letztendlich der Staat als Garant dieses territorialen Zusammenhalts dienen. Das hat dazu geführt, dass man ab den 60er Jahren in der gaullistischen Phase angefangen hat zu sagen, okay, Landflucht, ich sag's schon, also Bewegung, viele Bewegungen von Menschen, der Pariser Großraum boomt, die industriellen Zentren boomen, es gibt andere Regionen im Zentralmassiv, im Südwesten, die werden abgehängt. Man sieht auf einmal, diese Modernisierung, die eigentlich gut läuft, verläuft ungleichmäßig und schafft Friktionen. Also sagt man sich, wir müssen das steuern, wir müssen es auch räumlich steuern, wir müssen versuchen, dass es sozusagen etwas gleichmäßiger läuft. Wer steuert? L'État central, pardi. Also schafft man eine zentrale Raumordnungsbehörde, die DATAR, die eben auch wiederum zentralstaatlich versucht, jetzt eine etwas gleichmäßigere territoriale Entwicklung in Frankreich in Gang zu setzen, während wir im Grunde genommen die Gebietskörperschaften, die dezentral Verantwortlichen, nur sehr, sehr begrenzte Macht haben. Ich hatte es Ihnen gesagt, in Deutschland ist nach dem Zweiten Weltkrieg der Urbanismus, das ist ein Urbanismus der großen Städte, der Stadtverantwortlichen, nicht immer übrigens mit glücklichen Ergebnissen, aber ich komme aus Bremen, also in Bremen, neue Heimat, gut, da kann man viel drüber sagen, aber es waren kommunale Entwicklungsprojekte, die versucht haben, die städtische Entwicklung sozusagen aus dem kommunalen Entwicklungsprojekt heraus zu steuern, während eben, wie gesagt, in Frankreich das von oben herab vom Staat gelenkt oder von zentralstaatlichen Agenturen gelenkt wurde. irgendwann fängt das an, auch nicht mehr so richtig zu funktionieren. Und Sie können eigentlich so sehen, dass das, was man später ab 82 die Dezentralisierung nennt, das schon in den 60er Jahren man merkt, also das geht nicht. Man kann nicht eine Wirtschaft immer nur von Paris aus steuern. Also fängt man an, ganz vorsichtig regionale Instanzen zu schaffen. Das sind dann so technokratische Instanzen und die kriegen so komische Namen mit komischen Abkürzungen, die kein Mensch wirklich versteht. Das ist nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Man möchte, man sieht, man braucht regionale Relais für die wirtschaftliche Entwicklung, will denen aber auch wiederum nicht zu viel Macht geben und schon gar nicht den Regionen oder Departements, weil wenn man denen zu viel Macht gibt, dann, was wird aus dem einigen Frankreich, aus der Republik, une et indivisible, geht das nicht auseinander. Also ist es so ein bisschen was Halbherziges, letztendlich im Verhältnis Staat-Wirtschaft, Staat-Gesellschaft, Staat-Territorium, eine ganz klare Handschrift des Zentralstaates. Und nach außen finden Sie ähnlich Frankreich und Europa. Natürlich ist der Staat der Förderer der nationalen Industrie, Hightech-Kolbertismus, und der unter de Gaulle auch noch der nationalen Souveränität, der nationalen Unabhängigkeit gegenüber zu starken Europäisierungsversuchen im Zuge der europäischen Integration. Also insofern in der Hochzeit der 5. Republik und des Gaullismus, 60er Jahre, und das geht aber dann doch noch bis in die 70er Jahre, haben Sie eben ein Wirtschaftsmodell, wo wirklich dieser durch die 5. Republik geschaffene starke Zentralstaat eben sich Lenkungsmechanismen schafft und Institutionen und Instrumente schafft, um tatsächlich Wirtschaft und Gesellschaft und territoriale Entwicklung wirklich von oben zu lenken. Dass das Ganze eine Zeit lang funktionierte und übrigens möglicherweise funktional war, um Frankreich überhaupt aus dieser Unterentwicklung rauszubekommen, ist das eine. Dass es aber irgendwann unter Veränderungsdruck kommen musste, war eigentlich auch klar. Vier Gründe, warum dieses Modell nicht mehr funktionierte. Erstens, ich sagte schon, die Schwäche der Vermittlungsinstanzen. Die Politik von oben ist nur eine fausse bonne solution. Scheinbar gut, weil der Staat kann entscheiden, muss sich nicht mit den Parteien rumärgern, muss nicht wie in Deutschland mühselige Kompromisssuche zwischen Koalitionspartnern, Bund und Ländern suchen, sondern man hat meistens einen scheinbar handlungsfähigen Zentralstaat. Aber nur scheinbar, weil natürlich dieser Staat teilweise so abgehoben, so entrückt ist der gesellschaftlichen Wirklichkeit, dass er eben auch nicht mehr wirklich seine Politik so vermitteln kann, wie es notwendig ist. Und es führt langsam dazu, diese forcierte Modernisierungspolitik führt zu immer mehr Spaltungen und Schwierigkeiten. Es gibt Gewinner, es gibt Verlierer. Ne? Die Verlierer sind zunächst mal die Landwirte, die kriegen sich dann wieder ein mit der europäischen Agrarpolitik. Die Verlierer sind die kleinen Unternehmer, die Kleinhändler. Nicht? Die Politik, gaullistische Politik, hat einen Hang zum Großen, zur Konzentration. Die Kleinen bleiben auf der Strecke. Und Verlierer sind auch eindeutig Arbeitnehmer und Arbeiter, weil diese gaullistische Industrie-Modernisierungspolitik eigentlich eine konservative Modernisierungspolitik. Es ist eine ökonomische Modernisierungspolitik, aber keine soziale Modernisierung. Nein, was habe ich gesagt? Eine ökonomische Modernisierung, aber keine soziale Modernisierung. Also da merkt man schon, also sozusagen von oben, je differenzierter die Gesellschaft wird und die Wirtschaft wird, desto weniger ist sie von oben zu steuern. Zweiter Punkt, der Sozialkonservatismus de Gaulles und der Gaullisten, der gerät an seine Grenzen. Um es kurz zu machen, Mai 68 steht auch hier, sage ich mal, für den wachsenden Protest, für die wachsende Infragestellung dieses Modells. Nicht? Metro Boulot Dodo ist ja auch eine Kritik einer stumpfsinnigen, sag mal, Modernisierung des Taylorismus, des Nachahmens der etwas mechanischen Industrialisierung. Und Vivre et travailler au pays, ein weiterer Schlachtruf, der nach 68 lief, richtet sich gegen diese extreme Zentralisierung der Wirtschaft und auch der politischen Macht. Und zu guter Letzt gibt es im Zuge, im Vorfeld, im Nachfeld zu Mai 68 gibt es wachsende Streikbewegungen der angelernten Arbeiter, der OS. Das sind die dann wirklich, sag mal, à la Charlie Chaplin am Fließband stehen, kurz angelernt werden und dann unter den Fließbandzeiten und unter den schlechten Arbeitsbedingungen und unter den schlechten Entlohnungen zu leiden haben. Und Das brodelt in den 60er Jahren ganz, ganz eindeutig. In den 70ern wird es noch viel stärker. Das heißt, diese gaullistische Modernisierungspolitik stößt schlichtweg an ihre gesellschaftlichen Grenzen, weil eben ein wachsender Teil gerade der Arbeitnehmer sagt, also so geht's nicht, die einen stopfen sich die Tasche voll und wir müssen malochen und haben nichts davon. Was stimmt denn? Die Ungleichheitsschere in den 50er, 60er Jahren ist auseinandergelaufen. Es gibt kaum wirkliche Mitspracherechte der Arbeitnehmer und der Gewerkschaften und so weiter. Und das wird alles jetzt, und Mai 68 steht eigentlich dann nur für diese für ein Konglomerat, das sich auch über mehrere Jahre hinzieht, dafür. Und nach Mai 68 kommen diese Themen mit Macht nach vorne. Und selbst konservative Regierungen wie Giscard d'Estaing stellen sich hin und sagen, wir müssen die sozialen Ungleichheiten verringern und so. Das heißt, nichts ist mehr so, wie es vorher war. Dritter Punkt, ökonomische Widersprüche. Der Hightech-Kolbertismus hat hervorragende Ergebnisse geleistet. EDF und andere Firmen, große Firmen, sind bis heute Weltmarktführer, sind auch Top-Firmen im Weltmaßstab. Aber Mittelstand können Sie vergessen. Seit Jahren, es gab keine richtige Mittelstandspolitik, man hat eben immer nur auf die Großen geguckt, man hat im Grunde genommen gemeint, wenn man die Großen fördert, dann hilft das der Wirtschaft. Und man hat vergessen, dass Modernisierung einer Wirtschaftsstruktur eben im Grunde auch die Breite, die Basis, den Mittelstand erfassen muss. Und das hat man nicht getan. Bis heute krebst Frankreich an einer Mittelstandspolitik wie Fonds-Ferien-Politik, die PME, die Petite et Moyenne Entreprise. Aber man hat eigentlich nicht wirklich es geschafft. Die französische Wirtschaftsstruktur ist immer dort schlecht, wo es bei uns, wie bei uns im Maschinenbau, im Werkzeugmaschinenbau, mittelständische Unternehmen private Märkte bedienen müssen. Die Franzosen sind gut dort, wo es politische Märkte waren oder auch teilweise noch sind, Flugzeugbau, Rüstung, Energieversorgung, Wasserversorgung und so weiter, sehr häufig politische Märkte, Werkzeugmaschinenbau ganz schlecht, Maschinenbau schlecht, Konsumgüterindustrien auch nicht besonders gut. Das heißt, es gibt wirklich Kehrseiten dieser Modernisierungserfolge, die auch in den 60er Jahren immer stärker aufbrechen. Und dann kommt ein vierter Punkt dazu, die Internationalisierung. Diese Kehrseiten und diese Schwächen, die ökonomischen Schwächen der französischen Modernisierung, kommen jetzt zum Ausdruck, als nach dem ersten Ölschock sich in der Welt neue Konkurrenten auftauchen, die Wirtschaft nicht mehr so wächst wie früher und ein neuer Verteilungskampf um Marktanteile geht. Und da werden auf einmal die Schwächen, die vorher noch ein bisschen unter diesen Wachstumsraten verdeckt worden waren, die kommen jetzt sehr, sehr krass zum Ausdruck. Seit 1973 hat Frankreich ein Riesenproblem mit seiner Handelsbilanz. Mal wird es besser, mal schlechter, aber es ist sozusagen die Wettbewerbsfähigkeit der französischen Exportindustrie wird zu einem Dauerproblem. Und das ist ein gutes Zeichen für die ökonomischen Widersprüche dieser gaullistischen Modernisierungspolitik. Und letzter Punkt, die europäische Integration schafft Regelwerke, die tendenziell liberal sind. Liberal in dem Sinne, dass nationale Schranken und Barrieren durchbrochen werden. Zollunion, der europäische Binnenmarkt später, nationale Reglementierungen sollen abgebaut werden zugunsten eines europäischen Reglementierungsrahmens. Und dies trifft die französische Wirtschaft sehr viel stärker als etwa die deutsche, die schon immer eigentlich sehr auf internationale Märkte, auf Wettbewerb aus war und weniger sich sozusagen in nationalen Reglementierungen versteckt hatte, mit Ausnahmen. Und insofern ist Europa auch ein neuer Handlungsdruck und ein neuer Veränderungsdruck auf Frankreich. Sodass, wenn Sie so wollen, aus inneren Gründen, aber auch aus externen Gründen, dieses ganze Modell kommt ins Wackeln. Und ich will Ihnen ganz kurz sagen, wie es jetzt kommt. Also sozusagen, es schwelt. Es schwelt seit den 60er Jahren. Mai 68, erster Ausbruch, dann geht es wieder rund. Dann gibt es in den 70er Jahren dann genommen eine unglaublich starke Rechts-Links-Polarisierung. Dazwischen gibt es mal Charon Delmas, der 69, nicht? Das Jahr, in dem Willy Brandt mehr Demokratie wagen, sozialliberale Koalition, der erste Machtwechsel in Deutschland, neue Themen der sozialen Reformen. Charon Delmas will das auch. Er wird Premierminister, hält eine Regierungsrede über die neue Gesellschaft. Man hat das mal spöttisch genannt, das ist der Versuch, eine Sozialdemokratie ohne Sozialdemokraten einzuführen. Charon Delmas war Premierminister, hatte im Grunde ein sozialdemokratisches Modernisierungsprogramm. Das Problem war, dass seine eigene Mehrheit im Parlament die Mehrheit der Angst war, nämlich die Mehrheit, die 69 als Reaktion auf Mai 68 gewählt worden war. Das waren ultrakonservative Mehrheiten. Und auch Pompidou, der Präsident, der hatte alles andere im Sinn als jetzt eine progressive Entwicklungswelt. Also man hat alles ein bisschen versucht, dies und jenes. Giscard, der junge, strahlende, liberale Europäer, ja, jetzt verändere ich was. Es hat alles irgendwie nichts gebracht, unter anderem auch deswegen, weil die Linke immer stärker wird, die linken Gewerkschaften, die linken Parteien, und im Grunde schon 1974 eigentlich schon Mitterrand es fast geschafft hätte. Giscard ist ständig unter Druck der Linken, und die Linke hat eben ein ganz anderes Modell, die sagt, also eigentlich müssen wir zu den Ursprüngen zurück, der Etatismus war gut, wir müssen ihn nur links wenden und wir müssen also noch mehr verstaatlichen, auch die gesamte Industrie, und wir müssen also noch mehr staatliche Lenkungsinstrumente schaffen, dann kommen wir aus dieser Misere, die ja in den 70er Jahren nach dem ersten Ölschock da ist, heraus. 81 dann politisch gesehen ein großer Wendepunkt in der Fünften Republik, der erste demokratische Machtwechsel zugunsten der Linken. Insofern auch eine Reifeprüfung für die Fünfte Republik. Mitterrand tut dann auch das, was die Linke wollte. Er verstaatlicht die wichtigsten Industriekonzerne, er legt eine neue Industriepolitik auf, er kurbelt die Wirtschaft an, und nach knapp 2 Jahren, eigentlich schon nach 1,5 Jahren, steht er vor einem ziemlichen Scherbenhaufen, weil diese Politik nicht funktioniert hat. Und steht im März 83 vor einer sehr schwierigen Frage: entweder Kurs ändern, und das heißt im Grunde Kurs ändern und anpassen an den Kurs etwa der Bundesrepublik, mehr Stabilitätspolitik, mehr Haushaltsdisziplin und mehr marktwirtschaftliche Politik, oder aber wir machen weiter Sozialismus in einem Lande, dann müssen wir aber raus aus dem europäischen Währungssystem und isolieren uns in Europa. Und Mitterrand, der kein großer Ökonom war, hat sozusagen eins verstanden: wenn wir weitermachen so, dann isoliert sich Frankreich in Europa. Und das trägt sich schlecht mit der Rolle, mit dem Rollenverständnis Frankreichs in Europa. Frankreich gehört nach Europa, vorne dran, nicht? Denken Sie an Sarkozy, La France est de retour en Europe, da gehören wir hin. Das heißt aber auch für Mitterrand, also müssen wir in den sauren Apfel beißen und ich muss eine Kehrtwendung meiner eigenen Wirtschaftspolitik machen. Und ab 83, also für mich ist 1983 die 83 folgende, die kopernikanische Wende im Verhältnis Staat-Wirtschaft der Fünften Republik. Nicht? Bis dato dieses etatistische Modell, was zwar langsam immer mehr in die Krise kommt, aber eigentlich immer noch versucht wird zu retten, und Mitterrand 81, 83 unternimmt nochmal einen ganz großen Rettungsversuch des Etatismus, und dann bricht das Ganze wie ein Kartenhaus zusammen. Und ab 83 beginnen die Sozialisten selber Schritt für Schritt Kernelemente dieses Etatismus zu demontieren. Das erste ist, Wachstum um jeden Preis ist nicht mehr, jetzt ist es Stabilität. Man erkauft das durch weniger Wachstum, durch mehr Arbeitslosigkeit. Der zweite Schritt ist Haushaltsdisziplin, ähnlich, man erkauft das eben auch durch weniger Wachstum. Der dritte Schritt ist Liberalisierung der Märkte, Abbau von diesen überreglementierten, staatlich reglementierten Märkten. Es ist ein gewisser Laurent Fabius, unter dessen Ägide die Finanzmärkte liberalisiert werden in Frankreich. Als die Rechte dann 86 rankommt, setzen sie noch einen drauf. Da beginnt die, nachdem fast alles nationalisiert worden war, verstaatlicht worden war, beginnt die Liberalisierungspolitik, die Privatisierungspolitik unter Chirac. Die wird aber fortgesetzt unter den anderen Regierungen, links oder rechts. Also ab 86 wird privatisiert und nicht mehr nationalisiert. Die Industriepolitik verabschiedet sich nolens volens von diesen großen strukturlenkenden Zielen und vom Hightech-Kolbertismus. In der Politik gewinnen die Unternehmen eine neue Bedeutung. Man sagt, eigentlich ist die Wirtschaftspolitik dazu da, die Rahmenbedingungen für die Unternehmen zu fördern. Also kurz, die französische Wirtschaftspolitik beginnt ab 83 in den folgenden Jahren sich schrittweise, ich sage es mal jetzt etwas verkürzt, auf ein Modell zuzubewegen, das in etwa das der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland ist. Ja? Eine Marktwirtschaft, die natürlich reguliert ist, die durch Regeln, durch Regulierungen eingefasst ist und die auch vor allen Dingen eine soziale Komponente hat, aber die eben doch sehr viel stärker marktwirtschaftlich ist. Und Abschied von dem Übergewicht des Staates in der Politik, von dem Übergewicht des Staates in verstaatlichen Form von verstaatlichen Unternehmen und so weiter. Und insofern haben Sie hier wirklich einen rasanten Paradigmenwechsel, der sich innerhalb weniger Jahre vollzieht. Und interessanterweise, die Linken beginnen, 83. Chirac setzt es fort, 86. Nach 2 Jahren kommt Mitterrand wieder mit einer neuen Mehrheit, sind die Linken wieder dran. Was machen die? Die setzen genau diesen Liberalisierungskurs fort. Dann kommen wieder die Rechten ran, Balladur, die setzen das auch wieder fort. Chirac, 95, als er wiedergewählt wird, der sagt mal, oh, das ist aber ein bisschen alles orthodox und da gibt es doch viele soziale Probleme, ich will es alles anders machen. Nach 6 Monaten setzt er den Kurs fort. Lionel Jospin, 97, der sagt, ich will die linkeste Politik in ganz Europa treiben und ich bin gegen Privatisierung. Was macht er in den 5 Jahren, wo er regiert? Er ist einer der erfolgreichsten Privatisierer der französischen jüngeren Nachkriegsgeschichte. Er hat also mehr privatisiert als alle seine Vorgänger ab 86 voran. Das heißt, es gibt sozusagen jenseits dieses Geklapperns zwischen links und rechts und das, was die Linken machen, ist ganz schlecht und wir machen es ganz anders und umgekehrt. Jenseits dessen gibt es einen impliziten Konsens, dass man eben Stabilitätspolitik betreiben muss, dass man ja schließlich im Euro dabei sein will, dass der Staat zwar vieles machen kann, aber nicht alles, dass die Märkte liberalisiert werden müssen und so weiter. Es gibt so eine Art impliziten Konsens in vielen Politikfeldern. Es hat begonnen mit der Stabilitätspolitik, hat sich dann in der Ordnungspolitik, in der Industriepolitik bis hin zur Außenwirtschaftspolitik fortgesetzt, sodass eben wirklich seit 1983 Frankreich wenn Sie so wollen, nach den Trente Glorieuses, die eine Umwälzung waren einer vormodernen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung zu einer hochmodernen. Nach dieser Umwälzung gibt es eigentlich seit 1983 in den etwa 10, 15 Jahren, seit 1982, eine zweite Umwälzung. Ein Wirtschaftsjournalist, Erik Israelewitsch, hat das mal so zusammengefasst: Frankreich hat den Kapitalismus gewechselt, fast ohne es zu wissen. Das ist eine Revolution. Es ist die zweite Revolution, wenn Sie so wollen, wenn Sie die Trente Glorieuses als erste Revolution nehmen wollen, also eine ökonomische Revolution. Und es gibt durchaus Anzeichen, oder es gibt viele ernsthafte Autoren, die das genauso sehen. Die sagen, also 83 bis etwa heute hat es so viel Umwälzung gegeben, dass eben der Kapitalisme à la Française nicht mehr der ist, der er noch wie er von de Gaulle geschaffen wurde und wie er noch bis Ende der 70er Jahre bestanden hat. So, jetzt ist eben die Frage, warum, das ist ja eigentlich auch okay, kann man ja sagen, klar, war überfällig, dieser Etatismus und manche dieser Instrumente waren eigentlich auch nicht mehr zeitgemäß. Das Problem ist, dass in Frankreich alle Politiker diesen Wandel betrieben haben, seit 83, aber keiner hat es gesagt. Mitterrand hat, ich sage wirklich, eine kopernikanische Wende vollzogen. Was fällt ihm dazu ein als Kommentar? On n'a pas changé. Kontinuität. Wir, Politik verändert. Glauben Sie doch das nicht. In der sozialistischen Partei wird die Theorie der Pause entwickelt. Bon, on fait une pause. Und wer ist schuld? Ah, c'est l'Europe. Aber les Allemands. Bon, EWS und so. Wir müssen das. Eigentlich würden wir ganz weiter den Sozialismus machen, aber wir können nicht. Die Pause. Die Ideologie der Pause und der Kontinuität. Dann kommen die Rechten, 86, Chirac. Da gibt es noch einen kurzen Moment, der RPR oder damals, weiß ich, wie sie damals hießen, die Gaullisten, die machen einen Wahlkampf im Namen der Freiheit. La liberté économique. Das ist also so, da blitzt so ein Programm eines ökonomischen Liberalismus auf. Der wird nach wenigen Wochen schon wieder eingedampft. Kein Mensch redet von Liberalismus in Frankreich. Und bei Balladur merkt man, dass man privatisieren kann à la Française und gleichzeitig Einfluss nehmen kann. Wer bekommt denn eigentlich die Aktien von dem Unternehmen, was ich privatisiere? Da kann ich also auch schön meine Copains und meine Coquins sozusagen bevorteilen und so weiter. Und der Staat merkt die Subtilitäten. Ich kann selbst, indem ich dereguliere und privatisiere, kann ich immer noch Einflusspolitik betreiben. Also keiner Und dann kommen wieder die Rechten ran und Jospin war sozusagen, Jospin war der Inbegriff des Politikers, der eigentlich einen relativen gemäßigten Reformkurs einer sozialliberalen Politik betrieben hat, der aber, wenn sie ihm das gesagt hätten, hätte er das empört zurückgewiesen. Auf seiner Homepage war tatsächlich dieser Satz: Meine Regierung hat die linkeste Politik in ganz Europa. Das war ihm unglaublich wichtig. Also sozusagen dieser Widerspruch zwischen Sagen und Tun, wie das unser Meister Alfred Grosser, entre le faire et le dire, nicht? Zwischen den Diskursen und der politischen Praxis, dieser Widerspruch wird weiterhin, diese Fiktion wird weiterhin aufrechterhalten. Der besagte Erik Israelewitsch, von dem ich Ihnen die Anekdote erklärt habe, der hat diese Anekdote mit Jospin und den Konzernchefs auch beschrieben, der nennt sein Buch Monsieur Nini, Monsieur weder noch Jospin, wo genau dieser Zwiespalt eines französischen Sozialdemokraten herauskommt, der eigentlich aus Notwendigkeit und weil seine Berater nicht doof sind und er selber auch nicht doof ist, eine Politik der sozial gesteuerten, vorsichtigen Liberalisierung Frankreichs macht, der aber sich hütet, das auch in Worte zu fassen, weil er ist ja ein Linker und in der Linken muss man möglichst sagen, dass man den Kapitalismus abschaffen will. Und als Jospin einmal in einem unbedachten Moment gesagt hat, da wurde bei Clermont-Ferrand, wurden bei Michelin, war ein Sozialplan, da wurden ein paar tausend Leute, sollten entlassen werden. Oh, was macht der Staat? Und dann hat er mal die Unvorsichtigkeit gesagt, ja, wir können versuchen, das und jenes, aber man darf nicht alles vom Staat erwarten. Dieser Satz, man darf nicht alles vom Staat erwarten, il faut pas, on peut pas tout attendre de l'État, ist ihm in den darauf folgenden Tagen um die Ohren gehauen worden, nicht nur von den Linken, nicht nur von der extremen Linken, sondern auch von den Medien und von der wohlmeinenden politischen Klasse, die sagen, was ist denn das, die Politik, da ist ein Privatunternehmen, das entlässt Leute und die Politik sagt, man kann nicht alles vom Staat erwarten. Was übrigens richtig ist. Dieser Satz ist vollkommen richtig, aber Jospin hat natürlich seine Lektion gelernt. Kein französischer Politiker wagt im Grunde genommen zu sagen, was Sache ist, dass auch Frankreich in einem marktwirtschaftlichen System ist, in dem der Staat manche Rahmenbedingungen bestimmen kann, manche aber auch nicht. Und Sie müssen sich nur den Eiertanz angucken der Kandidaten 2007 und Sarkozys Reformprogramm, für das ich durchaus Sympathien habe. Sarkozy ist der Inbegriff dieses Eiertanzes zwischen einerseits Liberalismus, Aufbruch, wir müssen was Neues wagen, und dann aber andererseits auch wieder Protektionismus, Protektion und der Staat und so weiter. Das heißt, die französische Politik hat 20, 30 Jahre lang dieses Land liberalisiert, ohne wirklich einmal auch ganz klar zu sagen, warum es notwendig war, das Land zu liberalisieren und warum es vielleicht nicht nur notwendig, sondern vielleicht auch nützlich war. Und wie wollen Sie eigentlich als Politiker für Reformen werben, wenn Sie 30 Jahre lang Ihren Leuten immer was anderes erzählen, als das, was Sie machen? Ja? Dann irgendwann sagen die Leute, die sind ja auch nicht blöd, naja, also die sagen immer was anderes, als sie tun, erstens. Und zum Zweiten wollen wir sie jetzt mal zwingen, das zu machen, was sie auch immer sagen. Und das war Jospins Tragik. Jospin hat eine relativ gute Bilanz aufzuweisen gehabt. Der hat 2 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen, über 1 Million Arbeitslosigkeit runtergegangen. Er hat neues Wachstum geschaffen, in einer Zeit, wo es uns hier in Deutschland ziemlich schlecht ging. Aber der Mann hat es nicht geschafft, sozusagen das zu einem offensiven Projekt zu verarbeiten, sondern er ist weiterhin sozusagen Gefangener seiner eigenen ultralinken Diskurse gewesen. Und dann hat, wenn Sie sich mal die Wahlergebnisse 2002 angucken, da sind dann unglaublich viel so links-trotzkistische, die drei verschiedenen trotzkistischen Parteien, alle anderen, die sozusagen den Jospin beim Wort genommen haben und gesagt, ja, du sagst immer hier links und Kapitalismus begrenzen oder überwinden, aber was hast du getan? Und wenn Jospin es mal versucht hätte, niemand hat es bis jetzt versucht, einfach mal eine Doktrin politisch offensiv zu verteidigen, die sagt, wir müssen bescheidener sein, wir können manchmal was tun und manchmal haben wir auch Erfolge. Liebe Franzosen, so ist die Welt nur einmal und das, was der Staat machen kann, ist das und nicht sehr viel mehr. Er hat es nicht versucht und möglicherweise ist er auch daran gescheitert, weil eben links blinken und rechts abbiegen auf die Dauer niemanden wirklich überzeugt. Gut, deswegen, und da komme ich zum Schluss, ist es eben auch sehr schwierig, in Frankreich jetzt von einem neuen, wenn Sie wollen, Paradigma oder von einem neuen Modell zu sprechen, das von allen Franzosen angenommen wurde. Sie haben, wenn Sie so wollen, im Grunde eine Spaltung zwischen der Klasse der Technokraten und der politischen Klasse. Wenn Sie sich die Expertenberichte angucken, aller Ökonomen, übrigens auch linker Ökonomen, aller Experten, die fragen, was ist mit der französischen Wirtschaft los? Warum sind wir nicht so wettbewerbsfähig wie andere? Warum ist das französische Wachstum so schwach? Warum haben wir so viel Arbeitslosigkeit? Also bref, alle wichtigen Fragen, wo es in Frankreich hakt und nicht richtig läuft. Es gibt, dieser Tisch würde nicht ausreichen, um die Zahl der Rapports aufzunehmen, die man hier aufturmen müsste. Die Zustandsbeschreibungen sind der französischen Malaise und die im Grunde Handlungsempfehlungen geben für das, was getan ist. Es ist alles da. Es gibt sozusagen unter Experten einen relativ klaren Konsens. Nur, wiederum, in der Politik gibt es kaum jemanden, der diese Expertenratschläge sich zu eigen macht und zu einem politischen Programm zusammenbackt, weil offensichtlich in der französischen oder jedenfalls aus der Sicht der Politik das französische Publikum diese Art von Reformpolitik, denn es handelt sich um eine Reformpolitik, nicht akzeptieren würde. Und deswegen eiern sie alle rum und deswegen eiert auch der Sarkozy rum. Ja, er sagt, an einem Tag sagt er, jetzt muss da endlich mal liberalisiert werden und am nächsten Tag kommen die Taxifahrer und die Bauern und alle diejenigen, die von irgendwelchen geschützten Märkten profitieren und rennen in die Bude ein, dann macht er wieder einen Rückzieher. Dann lässt er Jacques Attali einen tollen Bericht verweisen, wunderbarer Bericht, da steht alles drin, was seit 50 Jahren in Frankreich nicht gut läuft. Wie heißt das? Pour liberaliser la croissance française ungefähr. Also Frankreichs Wirtschaft befreien, damit mehr Wachstum kommt. Ein wunderbares Programm. Und Sarkozy sagt, was ihr aufschreibt, was ihr uns empfehlt, das werden wir 1:1 umsetzen. Ja, nur hat dieser Attali hat also unter anderem reingeschrieben, also nicht nur, dass die Departements abgeschafft werden sollen, das war Unsinn, das konnte natürlich nicht gut leben, aber hat auch zum Beispiel Sachen reingeschrieben, man sollte vielleicht einfach mal geschlossene Berufe, wo die Konkurrenz überhaupt nicht funktioniert, die sollte man mal öffnen, zum Beispiel Taxifahrer. Ich weiß nicht, ob Sie mal in Gare de l'Est angekommen sind, versucht haben, Taxi zu bekommen. Morgens um 11, abends um 11, immer dasselbe. 100 Leute, zwischen 50 und 150 Leuten und 2 oder 3 Taxis pro Minute. Ja? Und gut, und da standen ganz tolle Sachen drin. Man muss im Einzelhandel, Taxifahrer, es gibt eine Reihe von Berufen, die im Grunde Closed Shops sind in Frankreich und wo es keinen Wettbewerb gibt. Und wo es eigentlich, und es gibt ernsthafte Berechnungen, wenn man die alle dem Wettbewerb öffnen würde, was in Deutschland längst der Fall ist, dann würde man in der Tat das französische Wachstumspotenzial anheben können. Nur das Problem ist, die französischen Taxifahrer, wie viele Berufsgruppen, schaffen es immer wieder mit ihren, ich sag's mal vorsichtig, unorthodoxen Protestformen, sozusagen, dass jeder Anflug von Reform dann auch sofort wieder im Keim erstickt wird. Und so wird man auch bei den Taxifahrern, müssen wir uns in Geduld üben, auch das ist nicht für morgen, dass hier eine Liberalisierung stattfindet. Das heißt, die Politik tut sich einfach schwer, auch sehr offen einmal das anzusprechen, was es ist. Im Übrigen, liberal sowieso, liberal ist ein Schimpfwort. Es gibt nur ein Schimpfwort, was schlimmer ist als liberal. Das ist sozialliberal. Wenn sich das ein Sozialist, einen zweiten Sozialist sozialliberal schimpft, dann ist das sozusagen das politische Todesurteil. Dagegen ist der Herr Walter in der hessischen SPD noch gut dran. Ja? Und solange das so ist und solange in Frankreich ein Antiliberalismus gepflegt wird, auch in vielen Zirkeln, in vielen Kreisen, es einfach schick ist, antiliberal zu sein. Und solange ein Dominique Strauss-Kahn, der nichts weiter ist als ein sehr intelligenter, einer der besten Wirtschaftsminister, die Frankreich hatte, unter Jospin, ein intelligenter, sozialliberaler Minister. Solange ein solcher Minister im Express in einem Interview titeln muss, non, je ne suis pas un liberal. Also bloß nicht, nenn mich bloß nicht liberal, da bin ich weg vom Fenster. Solange das so ist, ist eben auch ein Sarkozy und sind auch intelligente rechte Politiker, die eigentlich Liberale sein sollten, die es vielleicht sogar sind im Geiste, werden nicht wagen, eben hier tatsächlich ein neues ein neues Paradigma aufzunehmen. Ich sage Ihnen trotzdem mal, was sich im Grunde genommen abzeichnet, wohin die Reise gehen sollte und wahrscheinlich auch wird. Ich nehme mal wieder diese Felder auf. Staatwirtschaft. Nicht mehr der Staat als Modernisierungsagentur von oben und Primat der Politik, sondern der partnerschaftliche Staat und der Regulierungsstaat. Das heißt, der Staat macht nicht mehr alles selber, sondern er setzt Rahmenbedingungen, er setzt Regeln für die Wirtschaftsakteure, etwas, was wir im Finanzbereich sträflich vernachlässigt haben, und setzt die Regeln so intelligent, dass eben die Märkte sinnvoll funktionieren können. Er macht keine Industriepolitik mehr, die sektorenlenkend ist und die sagt, das ist modern und das ist rein gar, sondern er macht eine Standortpolitik als Querschnittspolitik, die eben auf Innovation, Bildung, Standortqualitäten setzt und so weiter. Das kennen wir aus der deutschen Sicht auch. Und das ist auch eine indirekte Politik und keine dirigistische Politik. Und dann ist in dieser neuen Gouvernance à la Française ist es nicht mehr ein Akteur, nämlich Zentralstaat und seine zentralen Agenturen, sondern es gibt eine Vielfalt von Akteuren. Es gibt staatliche, es gibt private, es gibt unabhängige Regulierungsinstanzen. Das heißt, die Zahl derjenigen, die sozusagen in der Wirtschaft Politik machen oder Entscheidungen treffen, die vervielfältigt sich. Ist im Grunde genommen, der Trend ist bereits da. Kein Politiker hat es bis jetzt mal versucht, in Frankreich sehr offensiv und positiv zu auszudrücken. Das Gleiche, noch schwieriger, Staat-Gesellschaft. Im Grunde genommen gibt es die Kritik seit Jahrzehnten. Der Etatismus erdrückt die Gesellschaft. Wenn man alles von oben macht, anstatt wie bei uns Sozialpartner und Verbände mitwirken zu lassen, ja, dann hat das was Autoritäres. Zwei Beispiele. Tarifautonomie in Deutschland. Nicht? In Frankreich hat Madame Aubry, 97, hat Les Lois Aubry. Da wurde die 35-Stunden-Woche gesetzlich eingeführt von oben. In Deutschland wäre das unmöglich. In Deutschland ist Arbeitszeitpolitik Sache der Tarifpartner. Und in der Metallindustrie in Deutschland wurde die 35-Stunden-Woche von der IG Metall gegen Gesamtmetall erstritten. Und die Politik saß dabei. Manchmal gaben sie etwas grummelige Kommentare ab, aber jedes Mal, wenn sie versuchten, sich einzumischen, dann kriegten sie von beiden Tarifparteien einen auf die Finger. In Frankreich, wie selbstverständlich der Staat mit seinem Gestaltungsanspruch. Zweites Beispiel, SMIC. Es gibt seit Jahrzehnten in Frankreich einen staatlich festgesetzten, einheitlichen, branchenübergreifenden Mindestlohn namens SMIC. Nun gibt es ja in Deutschland auch die Diskussion, aber sie ist auch aus gutem Grund umstritten, weil natürlich die Gewerkschaften sehen, wenn künftig der Staat den Lohn festsetzt, und zwar den Schlüssellohn, an dem eigentlich viele andere hängen, wo bleibt denn da eigentlich die Tarifautonomie? Ja? Also auch da wieder, an diesem Beispiel sehen Sie, dass eben in Frankreich der Staat wie selbstverständlich reguliert oder regelt das, was bei uns zum Beispiel die Tarifpartner machen. Und jetzt gibt es seit Jahrzehnten die Leute, die davon träumen, eigentlich schon Chabon, 69 und viele andere, Nicole Notat, die CFDT, eigentlich sollten wir so eine Art Tarifautonomie wie in Deutschland haben, wir sollten mehr Raum dem Sozialvertrag, also den Verhandlungen zwischen Tarifparteien geben und weniger etatistische Lösungen von oben. Also Aufwertung sozialvertraglicher Vereinbarungen, Aufwertung der Tarifpartner. Aber hier stößt sozusagen dieses neue Paradigma stößt an eine ganz klare Grenze, weil damit das funktioniert, brauchen sie funktionierende Tarifpartner. Also schon bei uns, Arbeitgeberverband, ja, DGB, gucken Sie sich mal die Mitgliederzahlen vom DGB an. Das ist nicht alles so wie die GEW, die sogar in den letzten Jahren in Baden-Württemberg einen Zulauf hatte. Aber beim DGB insgesamt geht es runter. Aber immerhin, wir haben immer noch Einheitsgewerkschaft und die IG Metall ist immer noch in der Lage, die Arbeitgeber in Verhandlungen zu zwingen. In Frankreich, wir haben etwa noch 25% gewerkschaftlichen Organisationsgrad. In Frankreich sind es 5, na, 7, 8. In der Privatindustrie unter 5, im öffentlichen Bereich an die 10. Nur, dass sich diese 8% nicht eine Einheitsgewerkschaft, sondern 6, 7, 8, 9, 10 verschiedene rivalisierende Gewerkschaftsbünde teilen, je nach Branche, je nach Unternehmen. Das heißt, sie können im Grunde genommen mit der französischen Verbändelandschaft, so wie sie im Augenblick existiert, nicht wirklich einen Kooperatismus oder eine Tarifpartnerschaft machen. Sie können die Verbände nicht in dieser Weise an der Regulierung öffentlicher Belange beteiligen, wie das in Deutschland der Fall ist, selbst wenn sie es wollten. Das ist also doch ein, da wird sich am langsamsten etwas ändern. Territoriale Entwicklung, gut, da hat jetzt die Dezentralisierung einiges gebracht. Da gibt es kluge Politiker, auch der ÖMP, die längst erkannt haben, dass dieses vertikale, zentralistische von oben herab letztendlich Gift ist. Und ich sage das immer etwas, wenn ich in Frankreich bin, etwas positiver. Ich sage immer, es gibt in Frankreich ein Entwicklungspotenzial, was noch nicht gehoben wurde. Wenn man den regionalen Akteuren mehr Gestaltungsfreiheit, aber auch mehr Verantwortung geben würde für ihre eigene wirtschaftliche Entwicklung. So wie das bei uns war, dass Baden-Württemberg seine eigene Strategie der wirtschaftlichen Modernisierung fand, dass Bayern aus einem armen Land nach 45, mit Hilfe übrigens auch des Finanzausgleichs, aber immerhin, zu einem modernen Laptop- und Leberhosenland geworden ist, so wie Nordrhein-Westfalen seinen schwierigen Strukturwandel selber beworben und so weiter. Wenn man ein Stück weit regionale Wege in Frankreich zulassen würde und nicht immer meint, man müsse alles immer von oben herab regeln, dann könnte in der Tat könnten Kräfte freigesetzt werden, die die wirtschaftliche Entwicklung positiv beeinflussen würden. Die Konzepte liegen längst dort, le Développement local, also sozusagen endogene wirtschaftliche Entwicklung von unten anstatt Hilfe von oben, endogene Entwicklung. Es gibt erste Ansätze, es gibt auch erste Ansätze der Politikverflechtung, Staat, Region, es gibt auch durchaus positive Zeichen, aber es ist irgendwo auch noch so, ja, immer noch im Halben stecken geblieben, und ich frage mich in der Tat, ob es sein kann, dass der Zentralstaat in Frankreich doch mal den Mut hat, etwas stärker hier in der wirtschaftlichen Entwicklung den dezentralen Akteuren mehr Freiheiten zu geben. Dazu müssten die auch anders strukturiert sein. Dazu müssten sich auch anders verhalten, weil das Problem dieses Paternalismus, des Zentralismus, ist, dass der Staat sagt, ich bin ohnehin letztendlich verantwortlich und ich muss dafür sorgen, dass ihr keine Dummheiten macht. Das heißt auch, dass die Regionen, die im Augenblick, wie Sie wissen, fast alle in den Händen der Sozialisten sind, dass die sich sozusagen amüsieren, um Oppositionspolitik gegen die Regierung zu betreiben und nicht wirklich sich den Fragen ihrer wirtschaftlichen Entwicklung stellen. Das heißt, mehr Freiheit würde auch mehr Verantwortung heißen. Und im Augenblick spielen sich die einen und die anderen die Bälle zu. Der Zentralstaat sagt, mit denen ist doch kein Staat zu machen. Diese Region, guckt sie euch doch an, wie die da jetzt handeln oder auch nicht handeln und was die da für Kinkerlitzchen treiben. Also wollt ihr wirklich, dass die regionale Entwicklung in Frankreich, dass ich jetzt meine Rolle als Garant der Einheit des Territoriums aufgebe und diesen zerstrittenen Haufen gebe, geht nicht. Und umgekehrt, reden Sie mal mit Regionalleuten oder mit Departementalsverantwortlichen, die sagen immer, oh, Monsieur, der Zentralstaat, il nous écrase, und da kann man nichts machen. Das heißt, man kann auch sozusagen Verantwortung abschieben, wunderbar, indem man sagt, das ist der Staat, wir können eh nichts machen und der Staat, der regiert uns immer rein. Also von beiden Seiten her ist bis jetzt die Bereitschaft noch nicht wirklich da, neues Paradigma anzunehmen, das eines vielleicht abgestuften Handelns zwischen Zentralstaat und dezentralen wirtschaftlichen Akteuren. So, jetzt habe ich sehr lange geredet, das weiß ich. Es ist auch ein kompliziertes Thema. Ich denke, es ging mir darum zu zeigen, in der 5. Republik ist einerseits, hat die 5. Republik mit ihren starken exekutiven Institutionen tatsächlich dem Etatismus und diesen staatszentrierten der Wirtschaftsentwicklung erst zu neuer Blüte verholfen. Die ging etwa bis Ende der 60er Jahre und dann fing es eigentlich an abzublättern und dann kamen die Probleme an allen Ecken und Kanten zum Vorschein, bis etwa, und da nehme ich einfach mal den ersten Ölschock 73, 74, wo dann ökonomisch dieser Etatismus einfach ins Trudeln geraten ist und die Suche nach etwas Neuem begonnen hat. Diese Suche ist im Grunde genommen dann 1983 mit dieser Wende der Wirtschaftspolitik der Sozialisten beschleunigt worden. Heute ist die französische Wirtschaftsordnung im Vielen nicht so furchtbar entfernt von dem, was wir in Deutschland machen. Natürlich gibt es da sehr viele Unterschiede, aber letztendlich haben wir sehr viel mehr gemeinsam, als wir haben. Aber nochmal, im politischen Bewusstsein oder in den politischen Diskursen ist das nicht richtig angekommen. Und dazu vielleicht noch ein letztes Schlaglicht. Finanzkrise, internationale Finanzkrise. Was sind die Reaktionen? In Frankreich, der Präsident Sarkozy, il faut refonder le capitalisme. Ja? Nicht mehr und nicht weniger. Also man muss den ganzen Kapitalismus neu fundieren. In Deutschland besinnt man sich auf ein Leitbild, was manche für verstaubt halten, was ich persönlich nach wie vor für fundamental wichtig heißt. In Deutschland sagt man, wir müssen eigentlich zurückkehren zu den Fundamentals der sozialen Marktwirtschaft und des Ordoliberalismus, weil die soziale Marktwirtschaft nicht nur einen sozial gesteuerten Kapitalismus will, sondern eben soziale Marktwirtschaft heißt auch eine Marktwirtschaft, in der die Märkte politisch instituiert und gesellschaftlich reguliert werden. Das heißt, es gibt klare Spielregeln, es gibt keinen Wildwuchskapitalismus, es gibt keinen Wildwuchs der Märkte, sondern es gibt geregelte Märkte. Das heißt, in beiden Ländern, in Deutschland, besinnt man sich eigentlich eines Leitbildes, das bis heute in allen Parteien jedenfalls verbal im Munde geführt wird. Und man versucht im Grunde zu sagen, wahrscheinlich müssen wir dieses Leitbild wieder ernst nehmen und deswegen müssen wir einiges ändern. In Frankreich, wo man gerne von Rupture spricht und man meint, also es muss jetzt erstmal alles wieder anders werden, da spricht man von der Refondation du Capitalisme. Wenn Sie mich fragen, beide meinen im Kern wahrscheinlich dasselbe. Aber wir haben oft, und das ist zwischen Deutschland und Frankreich, das meine ich wirklich ernst, wir haben oft sehr viel Gemeinsamkeiten, aber wir haben oft zwei verschiedene Arten, es auszudrücken. Und deswegen darf man den Diskursen von Politikern nicht immer auf den Leim gehen und muss versuchen, dem Kern, dem inhaltlichen Kern, der hinter diesen Diskursen, hinter dieser Verpackung steckt, auf den Punkt kommen. Und das ist eine der schwierigsten Aufgaben, die wir auch als Institut haben, wenn wir deutsche und französische Akteure zusammenbringen, sie dazu zu bringen, nicht ihre Scheindiskussionen zu führen, um Etiketten, um sozialliberal oder marktwirtschaftlich oder Rupture oder Nicht-Rupture, sondern sich auf den Kern, auf den inhaltlichen Kern zu besinnen und über diesen Kern, über die richtigen Inhalte zu reden. Das ist nicht leicht zwischen Deutschen und Franzosen, weil wir eben unterschiedliche Kulturen haben, unterschiedliche Diskursarten haben, Diskursformen haben. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig, deswegen ist es aber auch, ist es und bleibt es spannend zwischen Deutschen und Franzosen. Und letztendlich nochmal, das, was zwischen Deutschen und Franzosen so unterschiedliche Diskurse sind, das ist auch in Europa, im Europa der 27, haben wir oft sehr viel mehr Gemeinsamkeiten, als wir es wahrhaben wollen, weil wir nicht es schaffen, hinter diese Scheinoberfläche der unterschiedlichen Diskurse zu gucken. Und das, denke ich, ist eine große Aufgabe, wenn wir Europa gemeinsam steuern wollen, dass wir eben le faire et le dire zusammen sehen. Und beides zusammen ergibt eine Wirklichkeit. Und wenn man da eben auch ein gewisses Maß an Demut hat und denkt, also nicht alles, wie wir es hier sehen und wie wir es sagen, muss unbedingt richtig sein. Vielleicht kann man auch vom Nachbarn etwas lernen. So kann etwas draus werden. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre große Geduld. Ich gebe jetzt gerade mal diese versprochenen drei